Kapitel 21. Die große Debatte. Wir vergessen ja gerne, wie viel die Wissenschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten herausgefunden hat. Und das bedeutet, dass wir auch gerne vergessen, wie wenig wir Menschen vor nicht allzu langer Zeit noch gewusst haben. Noch vor wenig mehr als einem halben Jahrhundert waren wir uns zum Beispiel nicht im Detail sicher, wie die Sonne ihre Energie erzeugt. Das haben wir erst in den 1950er Jahren geklärt. Und auch wenn wir heute sehr viel über das Universum wissen, war das nicht immer so. Wir wissen heute, dass das All ständig expandiert, dass es voll ist mit unzähligen Galaxien, von denen eine unsere eigene Milchstraßengalaxie ist. Wir kennen den Platz der Sonne in der Milchstraße und den Platz der Milchstraße im Rest des Universums. Aber vor gut 100 Jahren hat noch niemand Ahnung davon gehabt. Keiner hat gewusst, wie groß das Universum ist und wie unser Platz darin aussieht. Es hat natürlich jede Menge Hypothesen und Vorschläge gegeben, aber vorerst keine Möglichkeit, die Wahrheit herauszufinden. Also ist nichts anderes übrig geblieben, als die vorhandenen Daten so gut wie möglich zu analysieren und die bestmöglichen Schlüsse daraus zu ziehen. Und genau das war der Zweck einer der berühmtesten Diskussionen in der Geschichte der Astronomie. Am 26. April 1920 haben sich die Astronomen Harlow Shapley und Heber Curtis im National Museum of Natural History in Washington getroffen, um öffentlich darüber zu diskutieren, wie groß das Universum ist und wo wir uns darin befinden. Beide haben ganz unterschiedliche Ansichten gehabt und die beiden großen Fraktionen repräsentiert, die zu dieser Frage damals existiert haben. Beide haben in wissenschaftlichen Vorträgen die Daten und Beobachtungen dargelegt, die ihre Ansichten stützen sollen und danach öffentlich miteinander diskutiert. Die Veranstaltung hat großen Eindruck auf die restliche Wissenschaft und die Medien gemacht und ist daher als die große Debatte in die Geschichte eingegangen. Harlow Shapley war zum Zeitpunkt der Debatte 34 Jahre alt. Er hat an der Universität Princeton gearbeitet und sich mit veränderlichen Sternen beschäftigt. Er hat diese Art der Sterne benutzen wollen, um mehr über die Form und Größe der Milchstraße und die Position der Sonne in ihr herauszufinden. Dazu hat er Kugelsternhaufen beobachtet, die man überall am Himmel sehen kann. Das sind große, kugelförmige Ansammlungen von Sternen, die man auch noch in großer Entfernung beobachten kann. Erst wenige Jahre vorher hat die Astronomin Henrietta Swan Leavitt entdeckt, dass man veränderliche Sterne zur Entfernungsbestimmung benutzen kann. Die Periode, mit der diese Sterne ihre Helligkeit ändern, die hängt direkt mit ihrer absoluten Helligkeit zusammen. Und wenn man weiß, wie hell ein Stern tatsächlich leuchtet und das dann mit der beobachteten Helligkeit vergleicht, kann man daraus berechnen, wie weit er weg ist. Shapley hat in den Kugelsternhaufen nach veränderlichen Sternen gesucht und so ihre Entfernung zur Sonne bestimmt. Dabei hat er zuerst herausgefunden, dass die Milchstraße viel größer zu sein scheint, als man bisher gedacht hat und, so seine Meinung, er hat damit außerdem herausfinden können, wo sich die Sonne in der Milchstraße befindet. Damals war man noch mehrheitlich der Ansicht, die Sonne müsste sich genau mehr oder weniger im Zentrum befinden. Wenn das so ist, müssten aber auch die Kugelsternhaufen gleichmäßig um die Sonne herum verteilt sein. Aber das waren sie nicht. Shapley ist zu dem Schluss gekommen, dass die Sonne weit entfernt vom galaktischen Zentrum ist. Und auch zur Rolle der Nebel hat er eine klare Meinung gehabt. Mit dem Begriff Nebel hat man damals alles bezeichnet, was bei der Beobachtung des Himmels nicht eindeutig punktförmig wie ein Stern oder scheibchenförmig wie ein Planet aussieht. Überall am Himmel kann man nämlich solche wolkenartigen Gebilde sehen, die die verschiedensten Farben und Formen haben. Viele haben gedacht, dass es tatsächlich große Gaswolken sind, die sich in der Milchstraße befinden und aus denen Sterne entstehen. Andere sind dem Vorschlag von Immanuel Kant gefolgt, der diese Nebel als Welteninseln bezeichnet hat. Er war der Meinung, es handelt sich um riesige Ansammlungen von Sternen, die aber so weit entfernt von uns sind, dass wir sie nur als diffuse Nebel beobachten können. Und hätte Kant recht, dann wäre unsere Milchstraße nur eine von diesen vielen Welteninseln aus Sternen, die in einem unvorstellbar großen Universum durch gigantische Leerräume voneinander getrennt sind. Shapleys Messungen haben gezeigt, dass die Milchstraße größer ist, als man bisher angenommen hat, und er war deswegen auch überzeugt, dass die Milchstraße das komplette Universum darstellt. Die Nebel waren seiner Meinung nach eben tatsächlich nur vergleichsweise kleine Gaswolken, die sich im Inneren der Milchstraße befinden. Shapleys Gegner in der großen Debatte war Heber Curtis. Der war damals 48 Jahre alt und zum Zeitpunkt der Debatte der Direktor der Allegheny-Sternwarte der Universität Pittsburgh. Davor hat er 18 Jahre an der Lick-Sternwarte in Kalifornien gearbeitet und er war ganz anderer Meinung als Shapley. Curtis ist davon ausgegangen, dass die Milchstraße viel kleiner ist, als es Shapleys Daten zeigen. Er war davon überzeugt, dass die Sonne sich in ihrem Zentrum befindet und dass die Nebel tatsächlich andere Galaxien waren, die sich weit entfernt im Weltall befinden. Im Laufe der großen Debatte hat er gute Argumente für seine Position gehabt. Er hat darauf hingewiesen, dass viele dieser Nebel einen dunklen Streifen in der Mitte zeigen. Und genauso würde auch die Milchstraße aus großer Entfernung aussehen. Man hat damals schon gewusst, dass die Milchstraße im Wesentlichen eine große Scheibe aus Sternen ist, die von dunklen Staub- und Gaswolken durchzogen wird. Curtis war fest davon überzeugt, dass die Nebel in Wahrheit nur weit entfernte Galaxien wie unsere eigene sind. Shapley hat diese Vorstellung absurd gefunden. Zuerst einmal müssten dann diese Galaxien enorm weit entfernt sein, Millionen Lichtjahre von der Sonne entfernt, und so große Distanzen hat man damals nur schwer akzeptieren können. Und dann hat man im Andromeda-Nebel eine Nova beobachtet, die extrem hell war. Solche Novae, die kennt man auch aus der näheren Umgebung der Sonne. Immer wieder leuchten da mal in der Milchstraße Sterne hell auf und werden danach wieder dunkler. Was da genau passiert, das war damals noch nicht völlig verstanden, aber wenn die Nova im Andromedanebel tatsächlich in einer Millionen Lichtjahre weit entfernten fremden Galaxie stattgefunden hat, dann müsste sie heller gewesen sein, als alle Sterne, aus denen diese Galaxie besteht, zusammen sind, denn ansonsten hätten wir sie nicht sehen können. Und das ist Shapley vollkommen unmöglich erschienen. Curtis hat mit der Beobachtung gekontert, dass man in der Andromeda viel mehr dieser Novae beobachtet als in der Milchstraße. Das wäre logisch, wenn sie eine weit entfernte Galaxie ist, denn dann würde man sie in ihrer Gesamtheit sehen und könnte so mehr Novae beobachten, weil man sie alle auf einmal im Blickfeld hat. Wäre Andromeda aber nur ein Teil der Milchstraße, dann würde das bedeuten, dass es innerhalb der Milchstraße eine Region gibt, in der sehr viel mehr dieser Novae stattfinden als anderswo, und das erschien ihm höchst unlogisch. Shapley hat dagegen auf die Beobachtungen seines Kollegen Adrian van Manen verwiesen. Der hat an der Mount Wilson Sternwarte den Feuerraten-Nebel beobachtet und seine Messungen haben gezeigt, dass der sich dreht. Dieser Nebel hat eine wunderbare Spiralstruktur und van Manen war sich sicher, eine Positionsveränderung der Spiralarme beobachtet zu haben. Der Spiralnebel zeigt eine Drehung und das wäre unmöglich, wenn er Millionen Lichtjahre weit weg wäre. Um die Rotation aus einer so großen Entfernung noch beobachten zu können, müsste sich der Nebel schneller drehen als das Licht. Die Debatte ist hin und her gegangen und am Ende waren zwar alle Beobachtungen und Argumente ausgetauscht, aber die beiden Astronomen waren sich natürlich nicht einig. Die Frage nach der wahren Natur der Nebel, die hat sich erst ein paar Jahre später, als Edwin Hubble im Jahr 1925 gezeigt hat, dass sich der Andromeda-Nebel tatsächlich außerhalb der Milchstraße befindet. Er war tatsächlich Millionen Lichtjahre weit weg und eine eigene Galaxie und das Universum war tatsächlich unvorstellbar viel größer, als man gedacht hat, und die Milchstraße nur ein kleiner Teil davon. Die Novae, die Shapley irritiert haben, die haben sich im Nachhinein als Supernova-Explosionen herausgestellt. Von diesen viel stärkeren Sternexplosionen hat man damals noch nichts gewusst und erst später hat man herausgefunden, dass solche Ereignisse tatsächlich heller leuchten können als eine ganze Galaxie. Auch die Beobachtung von Adrian van Manen hat sich später als fehlerhaft herausgestellt. Er hat den Feuerradnebel unmöglich rotieren sehen können, denn dabei handelt es sich in Wahrheit um die Feuerradgalaxie, die 22 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist und viel zu langsam rotiert, um aus dieser Entfernung eine Drehung sehen zu können. Geirrt hat sich Curtis allerdings, was die Position der Sonne in der Milchstraße angeht. Sie befindet sich nicht im Zentrum, sondern tatsächlich in einem der Randgebiete, genauso wie es Shapley berechnet hat. bei der Größe der Milchstraße, da sind beide falsch gelegen. Unsere Galaxie ist kleiner, als Shapley es angenommen hat, aber größer, als Curtis es gedacht hat. Die große Debatte, die war wirklich groß. Es war eine wichtige Debatte, denn immerhin ist es um nichts anderes gegangen als die wahre Natur des Universums, in dem wir leben. Und neben der faszinierenden wissenschaftlichen Themen zeigt die Geschichte der großen Debatte auch noch wunderbar, wie in der Wissenschaft im Idealfall miteinander umgegangen wird, wenn ein großes Problem zu lösen ist. Man schlägt sich nicht gegenseitig den Schädel ein, sondern setzt sich hin, tauscht Daten aus und diskutiert.